Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 47 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei habt, eingeschaltet habt zur großen Vorschau auf die kommenden Olympischen Spiele. Wir sind bloß noch eine Woche von der Eröffnungsfeier in Tokio entfernt und am 24.07., also am kommenden Samstag, beginnen auch schon die Schwimmwettbewerbe. In der heutigen Episode werden wir einen Blick vorauswerfen, was die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer in Tokio erwarten wird, beziehungsweise was wir von den Sportlerinnen und Sportlern erwarten können. Also wer hat Chancen auf eine Halbfinalteilnahme, wer hat Chancen auf eine Finalteilnahme, wer ist sogar ein möglicher Kandidat für die Medaillen. Heute geht es ausschließlich um die Einzelstarts für die Damen und die Herren, die nach Tokio geflogen sind im Namen des DSV. In der nächsten Woche werden wir den Blick etwas globaler schweifen lassen und zwar uns die internationale Konkurrenz angucken, so eine kleine Episode Stories to Watch, also auf welche Rennen kann man ein besonderes Augenmerk legen, wenn man nicht nur die deutsche Brille aufhat, und wir werden uns auch erst in der kommenden Folge mit den Staffelwettbewerben auseinandersetzen. Heute ausschließlich die Einzelstarts im Fokus für die einzelnen Sportler, genau, die dann damit auch ein wenig vorgestellt werden sollen. Und jetzt endlich, schnallt euch an, haltet euch fest, stellt die Rückenlehnen aufrecht. Wir kommen zu dem, weshalb ihr eigentlich hier seid, zur Vorschau auf die Olympischen Spiele, zur Vorschau auf die deutschen Starterinnen und Starter in Tokio. Was erwartet uns, was können wir möglicherweise erwarten, was ist realistisch und welche Erwartungshaltung können wir direkt ins Reich der Träume und Märchen verweisen. Wir kommen zur Olympia-Vorschau. Einmal die kurze Einweisung. Wie ist das Ganze jetzt vonstatten gegangen? Zum einen viele Wettkampfprotokolle gewälzt, viele Excel-Tabellen erstellt, Ergebnisse verglichen, Entwicklungen verglichen, hier und da in die internationale Konkurrenz reingeschaut, geschaut, wie haben sich die deutschen Starter, Starterinnen entwickelt, wie ist ihre Leistungsprognose, vielleicht auch jetzt Richtung Höhepunkt Olympia, wo liegen ihre Stärken, wo haben sie vielleicht einige Schwächen und wie stellt sich das Ganze im internationalen Vergleich dar. Als Vergleichsgröße für die internationale Konkurrenz sind zwei wesentliche Listen eingeflossen, zum einen die Weltrangliste aus der Saison 2020-2021, hier sind vielleicht dazu zugesagt für alle Nerds, die das interessiert, die ist nicht bereinigt, das heißt, dort sind wirklich alle Ergebnisse aller Nationen berücksichtigt, die in der ablaufenden Saison jetzt erzielt worden sind, das heißt, wenn sich zum Beispiel vier senegalesische Sportlerinnen über die 100 Meter Delfin so gut präsentiert haben, dass sie auf Platz 1 bis 10 zu finden sind in der Weltrangliste, dann sind auch alle vier aufgeführt. Demgegenüber steht die bereinigte Weltrangliste und hier liegt zugrunde tatsächlich die Startliste von Swimming Stats. Wer dort auf Social Media unterwegs ist, die haben eine Projected Startlist rausgegeben für jedes Event, sind damit noch nicht so ganz durch, aber schon fast durch. Das ist so eine bereinigte Weltrangliste, wo wirklich nur die besten zwei Sportlerinnen, Sportler pro Nation berücksichtigt sind. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, im Senegal vier Aktive, die unter den Top 10 liegen über die 100 Meter Delfin, dann kommen nur die besten zwei wirklich in diese Startliste rein und alle anderen Starterinnen rutschen zwei Plätze weiter nach oben. Wem das jetzt zu kompliziert war, gar kein Thema, das ist nicht so schlimm, aber dann habt ihr einmal gehört, wenn wir gleich über Platzierungen reden, wo die vielleicht herkommen, und ansonsten könnt ihr das auch einfach ganz stumpf ignorieren. Diese bereinigte Weltrangliste von Swimming Stats berücksichtigt auch den kompletten Quali-Zeitraum von 2019 bis 2021. 2019 auch für die deutschen Athletinnen und Athleten beinhaltet auch die Weltmeisterschaften in Guangzhou, damals, wo auch die ein oder andere Bestzeit bei den deutschen Startern noch herrührt. Dann gibt's außerdem die Bestzeit, die aufgeführt ist, die aktuelle Meldezeit, also die Saisonbestzeit, und daraus leiten wir dann eine Einschätzung ab, was die Athleten wirklich bei Olympia erreichen können. Jetzt noch eine Woche Zeit. In 7 Tagen beginnt die Eröffnungsfeier in Tokio. Das deutsche Team aktuell noch in Kumamoto unterwegs, weil dort im Vorbereitungscamp, um sich zu akklimatisieren, um sich an die Zeitzone zu gewöhnen, um den letzten Feinschliff zu machen, nochmal an Technikdrills, das Wassergefühl zu erhalten und den Körper wirklich in Höchstform zu tapern. Tapern ja ein höchst individueller Prozess. Und entsprechend groß aufgestellt ist auch das Trainerteam, das für den DSV dort mit vor Ort ist. Der DSV aktuell ziemlich gut unterwegs auf Social Media. Dort hat sich das Trainerteam nämlich einmal vorgestellt. Darüber findet sich ja sonst in der Regel gar keine Information. Und mein Gefühl ist zumindest, dass es wesentlich größer ist als 2016 in Rio de Janeiro. Und zwar hat quasi jeder Sportler seinen Heimtrainer mit dabei, mit vor Ort. So sind unter anderem aus Magdeburg Norbert Warnatsch und Bernd Berghahn mit dabei. Bernd Berghahn völlig klar als Chefbundestrainer, der die ganze Leistung des Gesamtteams am Ende des Tages vor der Presse wird verantworten müssen. Dann der Teammanager der deutschen Beckenschwimmer Hannes Vitense ist ebenfalls mit dabei, aus Essen mit 4 Athleten angereist Nicole Endroschat, aus Frankfurt ebenfalls mit 4 Athleten dabei Marc Yasundara, aus Berlin Lasse Frank, der Leonie Kullmann und Ole Braunschweig unter seinen Fittichen weiß, aus Leipzig ist Frank Embacher mit dabei, ich weiß gar nicht, müssten auch schon die irgendwie 20. Olympischen Spiele für ihn sein, ganz berühmt geworden ja durch Paul Biedermann, den ja zu internationalem Weltformat gecoacht hat und auch an die Weltspitze geführt hat. Jetzt mit David Thomasberger und Marek Ulrich mit dort. Dann ist Dirk Lange auch mit vor Ort, der eine sehr ambivalente Verbindung zum DSV hat. Das hat mich ein bisschen überrascht, ihn dort zu sehen. Aber als aktueller Coach von Marco Koch völlig zu Recht, dass er mit da ist, um Marco an die Hand zu nehmen und um mit ihm gemeinsam seine 200 Meter Brust vorzubereiten. Aus Neckarsulm Matt McGee mit dabei, der auch, glaube ich, 3 Aktive dabei hat. Marie Pietruschka trainiert bei ihm, Henning Mühlleitner trainiert bei ihm, Annika Brun trainiert ebenfalls bei ihm. Vielleicht habe ich noch einen vergessen, bitte seht's mir nach, habe ich gerade nicht richtig im Kopf. Für die Frauen ebenfalls unterstützend dabei Heike Gabriel aus Halle. Dann für die beiden Amerikaner, die beim Team Elite trainieren, Marius Kusch, Jakob Heidmann, haben ihren Coach Javi Sosa mitgebracht und Jörg Hoffmann ebenfalls mit vor Ort, um Christian Diener zu betreuen. Damit ein bisschen hinten runtergefallen, ist mit Sicherheit falsch gesagt, aber Hanna Küchler vom Hamburger Stützpunkt hat ihren Heimtrainer Veit Sieber nicht mit dabei, der allerdings für das Refugee Olympic Team nominiert wurde und dort Yusra Mardini mit betreuen wird. Und aus Heidelberg wird zum Ende der Wettkampfwoche Philipp Heinz über die 200 Meter Lage noch ins Wasser springen. Weiß nicht, wo er gerade ist, tauchte zumindest in den Stories nicht auf. Ich gehe aber davon aus, dass er auch in Kumamoto mit vor Ort sein wird. Damit haben wir das Trainerteam, das reine Trainerteam abgehakt. Natürlich sind noch Physiotherapeuten mit dabei, Trainingswissenschaftler mit dabei, Jens Graumnitz, Stefan Fuhrmann dort mit am Start. Bei den Physiotherapeuten, die Sportpsychologin Franka Weber vom DSV ist auch mit dabei, sodass die Athleten rundum betreut sind und sich hoffentlich auch wohl und in guten Händen fühlen, dass zumindest vom Kopf her ein Wohlfühlgefühl da ist, das dann zu Höchstleistungen ermöglicht. Es gibt eine kleine Trivia, die ich euch vor dem Ausblick mit auf den Weg geben möchte. Und zwar stelle ich jetzt 3 Fragen, die wir im Laufe des Ausblicks beantworten werden. Die erste ist, wie viele Athleten des DSV sind im Becken wirklich unterwegs? Wie viele Athletinnen und Athleten hat der DSV nominiert und mitgenommen? Dann die zweite Frage von diesen Athleten. Wie viele bestreiten in Tokio 2021 ihre ersten Olympischen Spiele? Und dann die spannendste Frage mit, wer von den Damen und Herren hat die meisten Starts inklusive der Staffel? Wir denken uns, dass hier jetzt gerade eine kleine Wartemusik gelaufen ist und steigen ein in den Ausblick Tag für Tag, Sportler für Sportler, Strecke für Strecke. Wir versuchen das Ganze informativ zu machen, aber unterhaltsam und relativ kurzweilig, sodass sich das nicht ewig hinziehen wird. Vorweg gesagt, in der Regel hat sich zumindest gezeigt bei den Europameisterschaften und bei anderen Events, auch wenn wir privat oder wenn ich mit meiner Vereinsgruppe unterwegs bin, dass sich die Chancen der Sportlerinnen und Sportler in der Regel als viel zu optimistisch einschätze, aber das ist ist einfach stumpf meine Natur. Von daher habe ich versucht, meine Erwartungen hier jetzt etwas zurückzuschrauben und immer, wenn ich überlegt habe, da und da wird es noch was, das wird ein Halbfinale oder Finale, dann wirklich nochmal in mich zu gehen und zu sagen, ist das wirklich so oder möchte ich das, also wünsche ich mir das viel eher oder ist es wirklich realistisch? Und dann gehen wir den ganzen Wettkampf jetzt einmal durch. Und zwar beginnen die Schwimmwettkämpfe am 24.07. um 12 bis 14 Uhr mit den Vorläufen über die 400 Meter Lagen bei den Männern. Hier wird den ersten Einzelstart Jakob Heidmann absolvieren, der mit Sicherheit schlechte Erinnerungen an Rio 2016 hat, wo er im Vorlauf trotz deutscher Rekordzeit 4:11:50 war das damals disqualifiziert worden ist, obwohl und der deutsche Schwimmverband dort keinen Protest einlegte. Mit Sicherheit eine Wunde, die bei ihm noch nachwirkt. Allerdings hat er jetzt die Chance, das Ganze in Tokio nochmal besser zu machen. 4 Minuten 12.08 ist dann seine Bestzeit. Die ist schon etwas älter, meine ich. Und er ist im Quali-Zeitraum jetzt 4 Minuten 14 in Berlin geschwommen. Belegt mit dieser Zeit von 4 Minuten 14 den 22. Platz in der Weltrangliste. Und das macht es schon relativ schwierig, wohl ins Finale zu kommen. Denn das Finale, es gibt über die 400 Meter Lagen nur Vorlauf und Finale, das Finale am Abend des gleichen Tages. Und vor allen Dingen fällt ihm da auf die Füße ein bisschen, dass er eine kleine Schwäche im Delfin- und Rückenschwimmen hat im Vergleich zur internationalen Konkurrenz, dafür aber das Brust- und Kraulschwimmen als extreme Stärke entwickelt hat. Vielleicht als Vergleich, bei seinem deutschen Rekord damals bei 4 Minuten 12 ist er die Delfin in 57 Sekunden geschwommen, Rücken in 1:07, das Brust in 1:11 und die Kraulzeit hinten raus in 59 Sekunden. Vergleichen wir das mit dem aktuellen Platz 1 der Weltrangliste, nämlich Daya Seto, dann sehen wir, dass der in Delfin eine 55 schwimmt und in Rücken eine 1:03, also Jakob an der Stelle schon mal 6 Sekunden abnimmt, über die Bruststrecke in 1:12 und über die Kraulstrecke in 59 Sekunden ins Ziel kommt, also auf den letzten 200 Metern gar nicht mehr so wahnsinnig viel verliert. Für den Platz 8, also für die Qualifikation im Finale, wird Jakob wohl deutlich unter 4 Minuten 12 schwimmen müssen, also der deutsche Rekord muss fallen, um ins Finale zu kommen. Er damals bei seinem deutschen Rekord die Delfinstrecke in 59 Sekunden geschwommen, also hier inzwischen 2 Sekunden schneller geworden, die Rückenstrecke in 1:06, jetzt aktuell in Berlin 1:07 geschwommen, die Bruststrecke in 1:10 beim deutschen Rekord in Berlin 1:11 und die Kraulstrecke hinten raus in 56 Sekunden bei seinem deutschen Rekord in Berlin in 59 Sekunden. Also da ist durchaus Luft und Potenzial bei Jakob, sich noch um so gute 5 Sekunden zu verbessern, dann wäre er bei 4:09 und das katapultiert ihn definitiv eher in den Bereich der Medaillenkandidaten. Es wird also viel darauf ankommen, wie er sein Rennen hier am ersten Tag zusammensetzen kann, sprich kommt er über jede Teilstrecke an seine Bestleistung ran, dann hat er sehr, sehr gute Chancen, nicht nur ins Finale zu kommen, sondern tatsächlich mit Edelmetall wieder nach Hause zu fliegen und dem Deutschen Schwimmverband einen herausragenden ersten Tag zu bescheren, der schon mal die Ergebnisse der letzten 2 Olympiazyklen verbessert und auf ein neues Niveau hebt. Von daher halte ich das Halbfinale durchaus für realistisch. Glaube allerdings auch, dass die Konkurrenz sich nochmal steigern wird und selbst wenn Jakob 4 Minuten 10, 4 Minuten 9 schwimmen sollte, das Ganze ganz knapp nicht für eine Medaille reichen wird. Über die 100 Meter Delfin der Damen haben wir keine Starterin dabei, über die 400 Meter Kraul der Herren dafür insgesamt 3 Qualifikanten und wie bereits zu erwarten war, wird Florian Wellbrock auf seinen Start über diese Strecke verzichten, zumal abzusehen ist, dass seine Zeit von 3 Minuten 44 aus dem Quali-Zeitraum nicht für eine Medaille reichen wird, fürs Finale möglicherweise, aber für viel mehr dann auch nicht, von daher ist es nur folgerichtig, dass er auf diesen Start verzichtet. Das eröffnet allerdings die Möglichkeit für Lukas Mertens und für Henning Mühlleitner im Becken für Furore zu sorgen. Lukas Mertens, der als Olympianeuling mit nach Tokio fliegt, auch erst 20 Jahre alt, also hat eigentlich seine besten Zeiten noch vor sich und kann hier ganz entspannt mal Wettkampfluft schnuppern, inwiefern man das entspannt nennen möchte. Er belegt im Moment den 2. Platz in der ewigen deutschen Bestenliste, seine Zeit 3 Minuten 44,86 Sekunden und das ist ein Bereich, wo sich richtig, richtig viel international abspielt. Die 400 Meter Kraul sind ein super, super enges Feld und definitiv eins der Rennen, das richtig Spannung verspricht, denn die Plätze 4 bis 11 in der aktuellen Weltrangliste liegen innerhalb von 0,7 Sekunden und zwar zwischen 3,44,1 und 3,44,8. Lukas ist da mittendrin, belegt in der bereinigten Weltrangliste Platz 8, in der Weltrangliste, wo alle Ergebnisse berücksichtigt sind, Platz 10. Also ein, wenn man aufs Papier guckt, auf jeden Fall ein Medaillen, ein Finalkandidat. Auch über die 400 Meter Freistil, ähnlich wie 400 Meter Lagen, gibt es nur Vorlauf und Finale. Das heißt, bereits im Vorlauf wird Lukas seine absolute Höchstleistung abrufen müssen, um sich den Platz im Finale zu erschwimmen. Das Ganze ist auch machbar und wäre neben Jakobs möglicher Qualifikation für das Finale ein sehr, sehr guter Start für das deutsche Team. Sein deutscher Mannschaftskamerad Henning Mühlleitner hat sich mit 3:45.86 qualifiziert, also exakt eine Sekunde langsamer als Lukas. Beide sind damit auch in dieser Saison ihre Lebensbestzeit geschwommen. Vor allen Dingen bei Henning Mühlleitner war das ein sehr, sehr langer und zäher Weg, der nach den Olympischen Spielen 2016 eine Knie-OP hatte, die sich entzündet hat und der daraufhin lange aus dem Wettkampfbetrieb ausgeschlossen war, sich jetzt aber in Neckarsulm und am Matt McGee wieder zurückgekämpft hat und in Berlin seine Bestzeit um über eine Sekunde verbessern konnte auf die jetzt stehenden 3:45.86. Ob nochmal eine Steigerung möglich ist, das wird sich zeigen. So oder so gehe ich eher davon aus, dass sich Henning nicht fürs Finale qualifizieren wird, aber der Vorlauf über 400 Meter Freistil und wenn wir dort schon mal eine Bestzeit aufstellen, kommen wir auch der ganzen Sache einem sehr guten Mannschaftsergebnis sehr, sehr nahe. Vielleicht an der Stelle auch noch der Vergleich zu 2016, damals ja das riesige Problem, dass die Zeiten, die im Quali-Zeitraum geschwommen werden konnten, beziehungsweise zum Quali-Event, dann bei den Olympischen Spielen nicht nochmal wiederholt werden konnten. Insgesamt gab es 2016 7 Finalteilnahmen und hätten die Quali-Zeiten einfach nur, wären die einfach nur reproduziert worden, dann wären insgesamt sogar 14 Finals drin gewesen. Von den 7 Finals, die tatsächlich erreicht wurden, gab es nur 2 Einzelfinals, Philipp Heinz, Christian Diener, und 5 Finals wurden in den Staffeln erreicht. Also von daher, Bestzeiten sind erstmal das allererste Ziel, was jeder Sportler hat, der dort auf den Startblock geht, und das halte ich bei Henning durchaus für machbar und für möglich. Da er auch jetzt hier nochmal in einer starken Trainingsgruppe in Neckarsulm sich vorbereiten konnte, das Finale, ein Platz unter den besten 8 wohl eher nicht. Es folgen aus den 400, nach den 400 Freistil der Herren, die 400 Meter Lagen der Damen, keine deutsche Starterin hier mit dabei. Deswegen gehen wir direkt weiter zu den 100 Meter Brust der Männer. Hier 2 Deutsche dabei, Lukas Matzerath, der sich auch das erste Mal für Olympia qualifiziert hat, auch einer der vielen, vielen jungen aktiven Jahrgang 2001, auch erst 20 wie Lukas Mertens, die beiden Lukas auch erst 20 Jahre alt, okay, in Bestzeit qualifiziert, 59:42, belegt aktuell Platz 18 in der Weltrangliste diese Saison und ist außerhalb der Top 20 in der bereinigten Qualifikationsliste. Fabian Schwingschlögel in 58:95 neuen deutschen Rekord geschwommen in Heidelberg beim ersten Quali-Event für die Olympischen Spiele. Und liegt damit sowohl in der bereinigten Startliste über den Quali-Zeitraum als auch in der Weltrangliste auf dem 11. Platz. Alle beide sind Olympia-Rookies, bei Lukas hatte ich es bereits gesagt, Fabian auch Olympia-Rookie. Über die 100 Meter Brust ist erstmal das erste Ziel, sich fürs Halbfinale zu qualifizieren. Für den 16. Platz wird wohl vermutlich eine Zeit von unter 59,3 Sekunden machbar sein. Das ist sowohl für Lukas als auch für Fabian im Bereich des Möglichen, für Fabian, der ja schon fast 0,4 schneller gewesen ist, definitiv sollte das Halbfinale das Ziel sein. Lukas wird seine Bestzeit nochmal steigern können. Schwer, das vorherzusagen. Hier werden definitiv Nuancen entscheiden über den Einzug ins Halbfinale oder, bei Lukas vielleicht insofern, ja, schwierig einzuschätzen. Es ist sein einziger Start, den er hat. Von daher ist der Druck mit Sicherheit nicht ganz klein, weil kein zweiter Versuchsstart kommen kann, möglicherweise im Vorlauf der Lagenstaffel, aber sein einziger Start jetzt hier über die 100 Meter Brust macht es vielleicht auch daher vom Kopf leichter, dass es dieser eine Start nur ist. Volle Konzentration darauf, einmal im Vorlauf alles rausballern, sich nicht kirre machen lassen von der Konkurrenz und dann ist eine Teilnahme im Halbfinale durchaus im Bereich des Möglichen. Fabi Schwingenschlögel könnte möglicherweise sogar Richtung Finale schielen, eventuell eine Zeit unter 58,7 reicht, also nochmal eine Verbesserung um die 2/10. Wie schwierig das ist, über so eine kurze Distanz 2/10 irgendwoher zu holen, wo wir schon fast am Leistungsmaximum sind, kann der ein oder andere möglicherweise nachvollziehen. Ich tue mich schwer mit einer genauen Prognose, glaube aber, dass für beide spätestens im Halbfinale Endstation sein wird, weil auch die Konkurrenz natürlich sich nochmal verbessert und auch nicht schläft und wir nicht in einem statischen Universum leben, wo jetzt nur nochmal die Deutschen auf den Startblock steigen, sondern auch die Konkurrenz will natürlich das Gleiche, sich für die besten 8 qualifizieren. Damit kommen wir zum zweiten Tag und der hat es nochmal in sich. Danach wird es deutlich weniger. Die ersten zwei Tage werden sehr, sehr wichtig für den DSV sein, denn in den ersten zwei Tagen gibt es insgesamt 13 Einzelstarts für den Deutschen Schwimmverband. Dazu kommen zwei Staffeln, nämlich die 400 Kraul der Damen am Samstag und die 400 Kraul der Männer am Sonntag. Danach gibt es in den folgenden 5 Tagen insgesamt nur noch 18 Einzelstarts. Also knapp die Hälfte aller Einzelstarts finden am Samstag und am Sonntag statt. Umso wichtiger ist es, dass die Athleten hier schon zu überzeugen wissen und Lust und Freude machen auf mehr, was da noch kommt, wenn vielleicht das Gros der Einzelstrecken schon eigentlich abgearbeitet ist. Der Sonntag beginnt mit den 100 Meter Rücken der Damen hier. Laura Riedemann am Start 59,85 Sekunden geschwommen in Berlin beim Quali-Event 59,81 als Bestzeit. Also alles wahnsinnig eng beieinander, belegt in der bereinigten Weltrangliste im Quali-Zeitraum den 19. Platz, ist also gar nicht so wahnsinnig weit weg von vom Halbfinale, vom Platz 16 in der offiziellen Weltrangliste diese Saison, allerdings außerhalb des 25. Platzes, und das zeigt, welche Dichte dort eigentlich herrscht in den anderen Nationen, dass in einer Saison über 25 Aktive schneller waren als Laura. Laura überzeugt vor allen Dingen durch ihre sehr, sehr starken Tauchphasen. Das sind ihre ersten Olympischen Spiele. Von daher wird ähnlich wie bei Lukas und Fabi das Nervenkostüm mitentscheidend sein, ob sie ihre Bestzeit nochmal verbessern kann. Der deutsche Rekord liegt bei 59,77 Sekunden, also ein kleines bisschen nur schneller als Lauras Bestzeit. Aber der deutsche Rekord wird geschwommen werden müssen, um ins Finale zu kommen. Für den 16. Platz wird wohl eine Zeit um 59,5 Sekunden erreicht werden müssen. Und das ist eine ganz schöne Hausnummer für Laura, die zwar schon zu überzeugen wusste, dieses Jahr ihre Bestzeit quasi eingestellt hat, aber hier nochmal 3/10 rauszuholen, schwierig, schwierig. Was wir hier auch sehen, ist natürlich gleich eine kleine Schwachstelle, die die Damen in der Lagenstaffel haben werden, über die Rückenstrecke. Von daher wäre es allen zu gönnen, in vielerlei Hinsicht, dass Laura über die 100 Meter Rücken sich verbessern kann und unter 59,5 schwimmt, damit das Halbfinale erreicht und auch der Lagenstaffel ein gutes Gefühl gibt. Wie ist jetzt meine persönliche Einschätzung dafür für die 100 Meter Rücken? Ich tue mich ein bisschen schwer, ähnlich wieder, weil ich denke, und da merkt ihr schon, Optimist André hätte jetzt gesagt, ja, ja, klar, schafft sie, 3/10 schneller, easy, und dann Halbfinale, alles gut. Wir sind aber nicht in diesem kleinen Kokon, deswegen sage ich, Laura, mag sein, dass sie sich verbessert, 59,7, großartige Leistung, neue Bestzeit, darum geht's ja in allererster Linie, wird aber nicht fürs Halbfinale reichen. Das soll auch gar nicht die Ergebnisse immer so hart an Platzierungen geknüpft werden. Vielleicht dazu auch nochmal ein kleiner Exkurs, die 200 Meter Brust in Rio 2016, ich glaube es war Rio 2016... oder was, WM, ich weiß es nicht mehr, Marco Koch, auf jeden Fall irgendein 200 Brustfinale, WM oder Olympia, geschwommen und dort den 6. oder 7. Platz belegt, allerdings nur wenige Zehntel, weil das Feld so unfassbar eng war, wenige Zehntel hinter dem 2. Platz gewesen. Ja, am Ende des Tages taucht das im Medaillenspiegel nicht auf, aber er war doch nah dran an seiner Bestzeit und ja, es war doch nur ein Wimpernschlag, wenige Zehntel an der Medaille vorbei. Das sollte in meinen Augen viel, viel mehr honoriert werden und nicht nur stumpf auf die Platzierung gucken und dann, ja, war gut oder war nicht gut. Also mit anderen Worten, Laura kann am Finale vorbeischwimmen in der 59,51 von mir aus oder am Halbfinale 59,51 vorbeischwimmen und dann ist es trotzdem eine herausragende Leistung. Deutscher Rekord, neue Bestzeit, alles richtig gemacht und dann darf ja auch applaudiert werden. Nach den 400 Meter Freistil darf Lukas Mertens direkt am nächsten Tag über die 200 Meter Kraul wieder ins Wasser. Hat sich qualifiziert in 1:46,41, belegt hier den 18. Platz in der Welt, in der bereinigten Weltrang-Startliste. Und ähnlich wie über die 400 Meter Kraul ist das ein unfassbar enges Feld aktuell. Und zwar liegen Platz 1 bis 15, und Lukas ist auf Platz 18, Platz 1 bis 15 liegen innerhalb von 1,5 Sekunden beisammen. Und entsprechend knapp wird es wohl auch mit der Halbfinalqualifikation. Einige Zehntel werden hier entscheiden über du bist noch dabei oder du bist schon draußen. Platz 16 wird vermutlich unter 1,46 geschwommen werden müssen. Und für mich eigentlich die entscheidende Frage, war Lukas vorher im 400-Kraul-Finale am Tag vorher oder war er das nicht? Ich denke mal, der Fokus wird klar auf den 400-Freistil liegen. Die 200-Freistil werden ein bisschen hinten unterfallen, weil über die 400-Kraul für mich die Finalchance deutlich größer ist als über die 200-Meter-Freistil. 1:46.41 seine Quali-Zeit, aber für mich die 200-Freistil definitiv auch eins mit der Rennen, die auf der Must-Watch-Liste stehen. Der zweite Qualifikant für den DSV ist Jakob Heidmann, der auch am Tag vorher über die 400 Meter Lagen im Einsatz war, möglicherweise auch im Vorlauf und im Finale und entsprechend dürften dann die 200 Meter Freistil zu bewerten sein. Jakob nur etwas langsamer als Lukas, nämlich 4:46.83, beide in dieser Saison ihre Bestzeit geschwommen, wobei das für Jakob schon nicht mal mehr noch für die Top 20 im Quali-Zeitraum reicht und er auch außerhalb der Top 25 in dieser Saison liegt. Da gibt es andere Nationen, die unfassbar stark sind, wie zum Beispiel die Australier, die Amerikaner oder die Russen oder die Briten. Schwer einzuschätzen von daher auch, was Jakob jetzt hier leisten kann. Wie gesagt, in Berlin seine Bestzeit schon um 4/10 unterboten und das sah schon ganz schön aus in Berlin, dass er dort am Limit operiert, vielleicht auch nur für den damaligen Zeitpunkt ungetapert. Sein Ziel war ganz klar, sich zu qualifizieren. Das hat er geschafft. Von daher dürfte er das jetzt ein bisschen als kleinen Bonus sehen, wenn die 400 Lagen am Vortag sehr, sehr gut gelaufen sind. Allerdings dürften beide Ergebnisse schon einen kleinen Ausblick geben auf die 4x200 Meter Freistilstaffel der Herren. Es folgt ein sehr, sehr erfreulicher Start, nämlich die 100 Meter Brust bekommen eine Starterin des DSV dazu, die sich eigentlich gar nicht im Qualizeitraum qualifiziert hat, aber nicht bei den Qualifikationswettkämpfen. Oh, wie oft kann man Qualifikation sagen? Anna Elend hat es bei den deutschen Meisterschaften geschafft, den deutschen Rekord um sage und schreibe 5/10 zu verbessern auf jetzt 1:06.50 Sekunden und belegt damit in der bereinigten Weltrangliste im Quali-Zeitraum den 16. Platz, hat also durchaus Halbfinalchancen damit. Von daher nur folgerichtig, dass der DSV ihr diesen Start auch gibt. In der aktuellen Weltrangliste belegt sie Platz 20 für diese Saison. Auch für Anna Elend sind es die ersten Olympischen Spiele in ihrer Karriere. Sie auch sehr jung, Jahrgang 2001, erst 20 Jahre alt. Auch sie hat dann noch Zeit, aus diesen Erfahrungen zu lernen. Und wir dürfen gespannt sein, ob eine 1:06.50, die aktuell Platz 16 ist, auch wirklich reicht für den Sprung ins Halbfinale. Um sie dort nochmal zu zitieren nach ihren deutschen Meisterschaften, sie sagte damals, ja, sie sei selber überrascht, wie das denn dazu kommen könnte, denn sie sei ja ungetapert in diesen deutschen Meisterschaften gegangen. Das erhöht ein bisschen den Druck, hier wirklich nochmal nachlegen zu können. Und sollte ihr das gelingen, sollte sie so in den Bereich 1:06 oder sogar unter 1:06 kommen, dann winkt möglicherweise tatsächlich ein Start im Finale, wenn sie unter 1:06 kommt. Das wäre so meine Vorhersage, dass 1:05.xx reicht, um unter die besten 8 bei diesen Olympischen Spielen zu schwimmen. Zu gönnen wäre es ihr vor allen Dingen, ja, dann hätten wir eine Brusthoffnung, die auch in der Lagenstaffel für Furore sorgen könnte. Es geht weiter mit den 100 Meter Rücken der Männer und auch hier gibt es eine Nominierung, die im Quali bei den Quali-Wettkämpfen nicht auf dem Zettel stand, nämlich Marek Ulrich darf mit ins Wasser springen und 53,75 Sekunden schlug er in Berlin an, verpasste damit die offizielle DSV-Norm um 5 Hundertstel, blieb aber unter dem FINA A-Cut, der zur Teilnahme an den Olympischen Spielen berechtigt. Da hatte der DSV die Möglichkeit nachzunominieren, wenn nämlich zwei Aktive unter dem A-Cut bleiben, Ole Braunschweig in 53,66 und Marek Ulrich 53,75, dann dürfen beide Sportler starten. Das ist die Maßgabe, die es hier gibt. Und das nutzt der DSV, um mit Sicherheit dann auf Grundlage dieses Einzelergebnisses zu entscheiden, wer von den beiden die Lagenstaffel bei den Herren am Ende der Wettkampfwoche anführen wird. Allerdings haben beide meinen Augen keine Chance, ins Halbfinale vorzurücken, ist auch nicht schlimm, sowohl Ole als auch Marek sind, ihr ahnt es sicherlich schon, Olympianeulinge, die bei ihren ersten Spielen mit dabei sind. Platz 16 wird wohl in 53,3 Sekunden weggehen, das entspräche für Ole einer Steigerung von 4/10, für Marek um 5/10, halte ich bei beiden für sehr, sehr schwierig und ähnlich wie bei Laura wird es wohl um Nuancen gehen und es ist nur sehr schwierig, ja, es ist kompliziert hier exakte Prognosen zu treffen. Was wir ausschließen können, beide müssten für einen Finalplatz unter 53 Sekunden schwimmen, das wird nicht passieren. Alle beide haben ihre jeweiligen Heimtrainer da, das ist natürlich ein Vorteil, weil sie weil sie ihre Schützlinge kennen, weil sie exakt vorbereiten können. Von daher hoffen wir, dass beide Bestzeit schwimmen, sich vielleicht um ein oder zwei Zehntel verbessern, dass ein oder zwei Mitkonkurrenten patzen und dann reicht es für den 16. Platz für einen von beiden, den wir dann im 100 Meter Rücken Halbfinale sehen. Die 400 Meter Kraul sehen völlig überraschenderweise einen weiteren Neuling, nämlich von Isabel Gose, die sich in 4 Minuten 5,19 Sekunden qualifiziert hat, damit sich auch berechtigte Hoffnung machen darf auf einen Finalstart. Über die 400 Meter Freistil gibt es, ihr habt das schon gelernt, gerade bei den Männern, nur Vorlauf und Finale. Und wie es im Moment aussieht, reicht wohl für einen Platz unter den besten 8 eine Zeit von unter 4 Minuten 5. Da ist Isabel nur 2 Zehntel von weg und hat da durchaus die Möglichkeit, sich noch etwas zu verbessern und an kleinen Details zu arbeiten, um wirklich diese 3 oder 4 Zehntel, was ja letztendlich dann nur 500stel Steigerung pro Bahn entspricht, ja, um die dort wegzuarbeiten. Ihre Splits bei der Quali-Zeit waren 59 Sekunden Angang, dann 1:02, 1:02, 1:02. Und jetzt sehen wir gleich, wo denn dort noch Potenzial ist, denn die aktuell 8 platzierte Paige Madden aus den USA schwimmt exakt die gleichen Schnittzeiten auf den letzten 300 Metern, nämlich 3x1:02, ist vorne aber eine Sekunde schneller, nämlich in 58 Sekunden rumgegangen und belegt dann auch den 8. Platz und nicht wie Isabel im Moment den 11. Platz. Die aktuelle Weltranglisten-Erste ist Ayan Titmus, die in Australien für Furore gesorgt hat. 57 Sekunden ihre Angangszeit. Das heißt, wir sehen hier beide Angangszeiten wesentlich schneller als die von Isabel. Das könnte so ein kleiner Schlüssel zum Finale sein, dort etwas mutiger vorne wegzuschwimmen und dann zu hoffen, meiner Laiensprache, oder die Trainingsbasis zu haben, etwas fachlicher ausgedrückt, also die Belastungstoleranz entwickelt zu haben, was man in der Gruppe von Bernd Berghahn in Magdeburg wohl erwarten kann, mit Flo Wellbrock und Sarah Köhler, die über die Langstrecken kommen, also die Belastungsverträglichkeit zu haben, dann 58 anzugehen und 3x1:02 drauf zu schwimmen und dann sind wir bei 4:04 und das sollte für das Finale reichen. Die zweite deutsche Starterin ist Leonie Kullmann von der SG Neukölln, die auch mit Lasse Frank, ihrem Heimtrainer, da ist. 4:06:25 ihre Quali-Zeit. Sehr schön, sie schwimmt exakt das gleiche Programm wie in Rio vor 5 Jahren, nämlich die 400 Meter Freistil und einen Start in der 4x200 Meter Freistil-Staffel. Und jetzt ist es so, dass Isabel in der bereinigten Weltrangliste den 11. Platz belegt und obwohl sie über eine Sekunde langsamer ist, ist Leonie auf Platz 12 der bereinigten Weltrangliste. Das heißt, wir sehen hier, dass zwischen Platz 11 und Platz 12 eine doch relativ deutliche Lücke klafft, nämlich von einer Sekunde. Und um das Eingangsargument von der Angangszeit nochmal zu unterstreichen, Leonie Kullmann schwimmt die ersten 100 Meter in einer Minute und dann 3x1:02 drauf. Also scheint sich über die 400 Kraul eine Tendenz abzuzeichnen, dass die ersten 100 Meter mitentscheidend sind für den Gesamterfolg über die Strecke. Isabel dürfen wir wohl im Finale begrüßen, da bin ich jetzt mal ganz optimistisch, die jugendlich unbekümmert mit ihren 19 Jahren dort auf den Startblock steigt, einmal alles raushaut und dann ins Finale vordringen wird, auch für sie eigentlich die Strecke, wo sie die beste Finalchance hat. Damit haben wir 2 von 7 Tagen durch, aber wie gesagt schon 13 von insgesamt 31 Einzelstarts. Das heißt, es geht jetzt hinten raus tatsächlich etwas schneller. Ihr kennt den einen oder anderen Aktiven auch schon. Und am Montag begrüßen wir nämlich wieder Isabel Gose auf dem Startblock. Über die 200 Meter Freistil hat sie sich qualifiziert in 1:56:93, Platz 14 der bereinigten Weltrangliste. Für einen Start im Halbfinale wird wohl eine Zeit von rund 1:57 benötigt. Für den 8. Platz ungefähr wird sie wohl unter 1:56 schwimmen müssen. Und die Konkurrenz ist relativ groß, aber auch eng beieinander. Beziehungsweise groß heißt sehr zahlreich, aber auch eng beieinander. Und zwar gibt es im Moment eine Sportlerin, die unter 1:53 geschwommen ist. Dann gibt es 5 Sportlerinnen, die um die 1:54 schwimmen. Dann klafft eine relativ große Lücke, nämlich niemand ist 1:55 vor den Olympischen Spielen geschwommen. Dafür aber 8 Sportlerinnen, die bei 1:56 angeschlagen haben. Wer also unter die besten 16 kommen will, wird im Bereich 1:56 schwimmen müssen. Das kann Isabel, das hat sie gezeigt und bewiesen. Für sie die Frage ähnlich wie bei Jakob Heidmann und bei Lukas Mertens, war sie am Tag davor am 400 Meter Kraul Finale, hat sie das wesentliche Energie gekostet oder ja, hat sie noch ein paar Körner übrig, um hier sich hier so weit zu steigern, dass es für den Platz im abendlichen Halbfinale reichen wird. Die zweite deutsche Starterin über diese Strecke ist Annika Brun aus Neckarsulm. In 1:57.17 hat sie sich qualifiziert, ist eine der erfahrensten Athletinnen, die hier mit nach Tokio gereist sind. Es ist ihr erster Einzelstart, den sie hier haben wird, war schon 2012 in London mit dabei, war 2016 in Rio mit dabei und darf jetzt in Tokio nochmal auf den Startblock steigen. Auch sie hat sich wie Isabel mit Bestzeit qualifiziert, was ein sehr, sehr gutes Zeichen ist, dass die Athletinnen im letzten Olympiazyklus und vor allen Dingen im letzten Jahr auch trotz der Corona-Pandemie weitergearbeitet haben und sich steigern konnten. Für mich haben beide Starterinnen Chancen aufs Halbfinale, Isabel deutlich mehr als Annika. Wobei ich aber glaube, dass Annika mit ihrer Erfahrung und einer guten Renneinteilung sich wohl wird auch nochmal steigern können und dann sehen wir beide im abendlichen Halbfinale wieder. Es folgt eine sehr unbeliebte Strecke, die 200 Meter Delfin der Männer nämlich. Hier darf David Thomasberger, der deutsche Rekordhalter, auf den Startblock steigen, schwamm in Heidelberg 1:55,04 Sekunden, was immer noch zum sechsten Platz in der Weltrangliste reicht, obwohl alle Wettbewerbe in diesem Jahr abgeschlossen sind. Wir haben hier also einen ganz klaren Finalkandidaten am Start. Platz 16 wird wohl unter 1:56 weggehen, das ist nicht viel Luft zu 1:55 und gerade die 200 Meter Delfin leben ja von ihrer Renneinteilung. Das ist wohl im Höhentrainingslager nochmal reichlich geübt worden, hat David in verschiedenen Podcasts erzählt. Auch der Trainer Frank Embacher, aus dem spricht aus jeder Pore, aus jeder Körperöffnung, spricht Erfahrung. Ich glaube, das kann er wohl timen, das wird er hinkriegen, sich fürs Halbfinale am Abend zu qualifizieren. Und dann wird Platz 8 ungefähr mit 1:55 oder knapp drunter irgendwo da um den Dreh weggehen. Da ist er definitiv mit in der Verlosung dabei. Wir drücken die Daumen für einen weiteren Finalstart. Nach vielleicht Isabel Gose war da schon dabei, Lukas Mertens war da schon dabei, Jakob Heidmann war da schon dabei. Habe ich jetzt jemanden übersehen, dem ich finale Chancen noch zutraue? Nee, das waren sie alle. Das dazu David Thomasberger, 200 Meter Delfin, auf ziemlich sicherer Kandidat fürs Halbfinale und ein Kandidat für den Finalstart. Es geht weiter mit den 200 Lagen der Damen, die sehen keinen deutschen Vertreter auf dem Startblock und wir beenden den Montag mit 1500 Kraul der Frauen. Zwei DSV-Starterinnen haben sich qualifiziert, Sarah Köhler und Celine Rieder. Celine Rieder, die als Erstlingsstarter, habe ich das bei David Thomasberger auch gesagt, dann sage ich es nochmal nach, David und Celine sind beide Olympia-Rookies, also das erste Mal mit dabei. Die stehen dort auf dem Startblock am Montag. Sarah Köhler hat sich qualifiziert in 15:52, ihre Bestzeit ist aus 15:48 auf jeden Fall, 4 Sekunden schneller. Die 15:48 wird für eine Finalteilnahme reichen, 15:52 könnte für eine Finalteilnahme reichen, also es wäre schon schöner, wenn sie dort im Bereich ihrer Bestzeit schwimmt, dann sehen wir sie nämlich auch abendlich im Finale wieder. Das sollte auch machbar sein, es ist ihr erster Start und bei Bernd Berghahn und Norbert Warnatsch ist sie in guten Händen, hat auch bereits gezeigt, dass sie diese Leistung erbringen kann und auch dem Druck standhalten kann. Celine Rieder wiederum hat sich in 16 Minuten und 9 Sekunden qualifiziert. Das reicht für Platz 17 in der bereinigten Weltrangliste. Für sie wird es wohl darum gehen, über diese Strecke zuallererst Erfahrung zu sammeln und sich so teuer wie möglich zu verkaufen, vielleicht eine Bestzeit zu erreichen, unter 16:09 anzuschlagen. Und auch sie ist eine sehr junge Sportlerin, Jahrgang 2001. Auch sie hat dann in Paris und bei weiteren Olympischen Spielen LA 2028 durchaus die Möglichkeit, nochmal nachzulegen und in die Fußstapfen großer Vorgänger zu treten. Hanna Stockbauer, Sarah Köhler, Jana Ehmke seien da nur genannt. Also Sarah Köhler sehen wir wohl am abendlichen Finale über die 1500 Kraul und für Celine Rieder geht es ums Erfahrung sammeln. Wir setzen fort am Dienstag den Wettkampf. Die Olympischen Schwimmwettbewerbe sehen insgesamt 4 deutsche Einzelstarts. Es beginnt Damian Wierling über die 100 Meter Kraul, der sich qualifiziert hat in 48,48 Sekunden. Seine Bestzeit 48,35 steht noch von den Olympischen Spielen in Rio 2016 und seither hat sich das 100 Meter Kraulschwimmen der Männer so unfassbar viel weiterentwickelt, dass es kaum in Worte zu fassen ist. Die Weltspitze ist inzwischen enteilt, der jüngste ja, der, das jüngste Mitglied in dieser Riege ist David Popovici, der in 47,30 Sekunden, also über eine Sekunde schneller als Damian, in Rom für Furore gesorgt hat. Das heißt, das Halbfinale für Damian wäre zu erreichen mit einer 48,2. Die Top 8 wird wohl bei 47,8 oder sogar darunter liegen. Beide Zeiten halte ich für tatsächlich leider unrealistisch für Damian, aber auch hier wieder, wenn wir aus 48,35 48,21 machen, dann können wir mit einer Bestzeit nach Hause fahren, und wenn es dann auf Platz 18 knapp nicht fürs Halbfinale reicht, ist der Schmerz darüber vielleicht auch gar nicht so groß. Vielleicht noch etwas zum Quali-Prozedere, warum die Weltspitze so enteilt. Der A-Cut, der FINA A-Cut heißt, orientiert sich immer am Platz 14 der vorangegangenen WM. Also das heißt, der A-Cut lag ja dann irgendwo bei 48,50 Sekunden, was bei der letzten WM noch zu Platz 14 gereicht hätte und jetzt nicht mal mehr noch für ein Halbfinale reichen würde, sondern sogar 3/10 schneller nur fürs Halbfinale reicht. Und bei den deutschen Kraulsprintern, ist es auch relativ schwierig, ob da aktuell überhaupt jemand nachkommt. Artem Selin wäre da ein Kandidat, aber wohl eher auch nur über die 50 Meter Strecke. Damian Wierling, ja, ganz viel über andere geredet. Damian Wierling über die 100 Meter Kraul am Start, darf sich, Warmschwimmen ist falsch, hat vorher schon die 4x100 Kraul Staffel in den Knochen und wird wohl auch in der 4x100 Meter Lagenstaffel nochmal eingesetzt werden, also drei Starts für ihn und hier sein erster und einziger Einzelstart. Dann folgen die 200 Meter Delfin der Damen und hier habe ich mich ein bisschen geärgert. Franziska Hentke ist am Start, über Franzi habe ich mich nicht geärgert, ihre Bestzeit 2:05:26. ist aus dem Juli 2015, allerdings schwamm sie im April beim Quali-Event in 2:09:68 ihre Saisonbestzeit unter 2:10. Das ist schon mal schön, da gibt es zwar einige andere, die das auch können, aber 2:10 als kleine Grenzmarke, die nochmal zu unterbieten, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. So ein bisschen ist Franzi dann auch eine Blackbox, weil sie in den vergangenen zwei Jahren nicht in der Notwendigkeit stand, richtig, richtig schnell schwimmen zu müssen. Von daher ist es schwer einzuschätzen, was sie überhaupt leisten kann. Sie ist 2015 bei der WM in Kasan Vierte geworden, war WM-Zweite 2017 in Budapest, war dann wiederum WM-Vierte 2019 in Guangzhou. Also durchaus eine Athletin, die auf der großen Bühne Erfahrung gesammelt hat, Finalteilnahmen gesammelt hat und hoffentlich das Ganze jetzt auch in Delfin nochmal schaffen kann. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich ein paar Fragezeichen hatte, ob es Franzi überhaupt ins Halbfinale schaffen wird, denn es gibt viele Aktive in der Saisonbestliste. Also diese Saison ist sie noch nicht mal unter den Top 25, was die Leistungsdichte schon mal veranschaulicht. Allerdings gibt es ja seit gestern die Startlisten für die Olympischen Spiele. Die Entrylists sind veröffentlicht worden, wo nochmal Veränderungen vorgenommen werden können. Vorrangig Streichungen. Ich glaube, es sind auch nur Streichungen möglich, keine Nachmeldungen. Und hier ist es so, dass sich insgesamt nur 17 Damen überhaupt für die 200 Meter Delfin angemeldet haben, was dann wiederum bedeutet, dass der 17. Platz mit 2:16 im Moment belegt ist von einer Exotensportlerin. Das heißt, Franzi ist eigentlich ziemlich sicher im Halbfinale dabei am Abend und ja, sodass der wirkliche Fokus dann auf dem Start im Halbfinale liegen wird. 11 Starterinnen insgesamt, die unter 2:07 gemeldet sind, wirklich realistisch in der Meldeliste drinstehen. Das wird also die Referenz sein, wo es, das wird die Referenz sein. 2:07 oder schneller wirst du schwimmen müssen fürs Finale. Und ich glaube allerdings, leider Gottes, sehe ich Franzi dort nicht im Finale dann. 2:07 wären nochmal gute 2,5 Sekunden schneller. Das wäre eine ganz schöne Hausnummer zu Berlin in diesem April. Es folgt der zweite Problemfall, möchte ich es gar nicht nennen, das wäre vollkommen falsch, aber die zweite Unsicherheit oder die zweite Blackbox. Marco Koch über die 200 Meter Brust, jetzt habe ich zwei furchtbar schlechte Adjektive genommen, sagen wir Blackbox, weil Marco seine Bestzeit in 2:07:47 über die 200 Meter Brust stammt aus dem August 2014, ist also schon 7 Jahre her. Und er hat seither ziemlich viele Methoden probiert, sei es erst das vermehrtes Krafttraining, damals aus dem Kraftkonzept von Anning Lamberts, was nicht zum Erfolg geführt hat. Dann war es so, dass er massiv Gewicht reduziert hat, vor allen Dingen vor den Olympischen Spielen in Rio, was auch nicht zum Erfolg geführt hat. Und ist jetzt seit einigen Monaten dabei mit Sheila Seeth und Dirk Lange, der ihn ja auch jetzt betreut in der Vorbereitung, nochmal am letzten Feinschliff zu arbeiten. Ihr für ihn spricht natürlich, dass er auch ganz viel Wettkampferfahrung hat, ganz viel Erfahrung in Renneinteilungen für die Bruststrecken, wobei das tatsächlich gar nicht sein Problem ist. Er schwamm 2019 bei der WM in Guangzhou 2 Minuten 7,60 Sekunden. Das war auch sein Ticket für Olympia, musste also in dieser Saison gar nicht zeigen, was er wirklich zu leisten imstande ist. Deswegen ist es sehr schwer, überhaupt einzuschätzen, was er kann. Er ist der älteste deutsche Starter, der mit nach Rio fährt und hat vor allen Dingen daran gearbeitet, seine ersten 100 Meter zu verbessern, dort die Zeit zu drücken, weil er hinten raus tatsächlich das Tempo halten kann, über seine große Gleitphase auch kommt, auch sehr effizient schwimmen kann. Um ins Halbfinale zu kommen, wird man wohl deutlich unter 2 Minuten 9 schwimmen müssen. Das traue ich ihm grundsätzlich zu. Für den Platz 8, also den Platz im Finale, wird es wohl um die 2:07 geschwommen werden müssen. Das halte ich dann wiederum für unrealistisch, sodass ich glaube, dass Marco ins Halbfinale kommt, aber nicht darüber hinaus. Und dann beenden wir den Wettkampftag am Dienstag mit den 4x200-Kraul der Männer und den 800-Meter-Kraul der Männer. Die 800-Meter-Kraul sehen Florian Wellbrock in seinem ersten Einzelstart auf dem Startblock, seine Bestzeit 7 Minuten 43,03, seine Saisonbestzeit 7 Minuten 48, was ihn laut Startliste auf den 6. Platz hievt und in der Weltrangliste auf den 7. Platz. Über die 800 Meter Freistil nur Vorlauf und Finale. Für einen Platz unter den besten 8 wird man wohl deutlich unter 7 Minuten 45 schwimmen müssen. Und die Ergebnisse, die Florian über die 400 Meter Freistil gezeigt hat oder auch in den Schlussspurts über die 1500 Meter Freistil legen nahe, dass er das wird schwimmen können. Von daher sehen wir Florian sehr, sehr sicher im Finale, wenn alles nach Plan läuft, wenn alles nach Maß läuft. Die WM 2019 hat ja auch ein bisschen anderes gezeigt. Da liefen die 800 Kraul ja gar nicht. Das kann natürlich immer mal passieren. Aber ich denke, dass sowohl Florian als auch sein Trainer Bernd Berghahn daraus gelernt haben. Und wir Florian hier im Finale sehen. Und ich glaube fast sogar, dass er am Ende des Tages um die erste Medaille für die deutschen Beckenschwimmer wird mitschwimmen können. Trommelwirbel. Pada! Der Mittwoch sieht wiederum 4 Einzelstarts über die 100 Meter Kraul, darf Lisa Höping auf den Startblock. Zwar hat sich Annika Bruhn qualifiziert für den 100 Meter Kraul Einzelstart. Lisa Höping dann auch unter dem A-Cut wohl geblieben als zweitschnellste Deutsche im Quali-Zeitraum. Der Start von Annika Bruhn ist wohl zurückgezogen worden, weil am gleichen Tag dann die 4x200 Meter Kraul Staffel der Damen stattfindet und die vermutlich, so viel Spoiler für nächste Woche sei erlaubt, gar nicht so wahnsinnig schlechte Chancen hat, auch im Finale eine sehr gute Rolle zu spielen. Lisa Höping ist Bestzeit geschwommen in Berlin, 54,65 Sekunden, ihr erster Olympiastart überhaupt, nee, das ist ihr zweiter Olympiastart überhaupt, denn am Eröffnungstag darf sie in der 4x100-Kraul-Staffel schon auf den Startblock steigen, hier aber ihr erster Einzelstart, sie auch als Olympia-Rookie, als Neuling mit dabei. Ja, mehr wird's aber auch nicht sein. Es wird so ein kleiner Warmhaltestart sein, so habe ich das mal hier genannt, ohne das despektierlich zu meinen. Der Warmhaltestart zwischen der Kraulstaffel am ersten Tag und der Lagenstaffel am letzten Tag. Für den 16. Platz wirst du wohl knappe 53,5 Sekunden schwimmen müssen. Das ist über eine Sekunde schneller als ihre Bestzeit. Darum wird es gar nicht gehen, sondern Bestzeit, sich in Form zu halten und zu zeigen, ob das Tapern wirkt und wie man gerade so drauf ist. Sie hätte theoretisch auch die 100 Delfin schwimmen können, meine ich, aber das Ganze findet nicht statt, weil das mit den 4x100 Meter Freistil kollidiert wäre. Von daher nachvollziehbar, ihr hier den 100 Kraul Einzelstart zu geben. Annika Bruhn hat noch den ein oder anderen Einzelstart, nämlich über die 200 Meter Kraul war sie ja dann auch schon im Wasser. Der Wettkampftag setzt sich fort mit den 200 Meter Rücken von Christian Diener, der in 1:56,99 in Berlin sage und schreibe eine Hundertstel unter der geforderten Normzeit des DSV geblieben ist, belegt damit aktuell Platz 19 in der bereinigten Weltrangliste. Es ist sein einziger Start, den er hier haben wird, belegte in Rio 2016 im Finale den 7. Platz und hat vor allen Dingen in der letzten Saison in der International Swimming League für Aufsehen gesorgt mit seinen Rückenleistungen, hat dort gezeigt, dass er herausragende Unterwasserphasen hat, die ihn wohl auch über die 200 Meter Rücken hier tragen werden. Insgesamt auch die 200 Rücken ein unfassbar enges Feld. 13 Sportler, nämlich alle Sportler von Platz 7 bis Platz 19, können eine 1,56 schwimmen. Und von diesen 13 Sportlern werden wohl 3 aus dem Halbfinale draußen bleiben. Ich glaube aber, dass Christian mit seiner Erfahrung, dem einzigen Start, den er hier macht, eine mittlere 56 wird schwimmen können. Das wird reichen, um ins Halbfinale vorzurücken, um zu den besten 8 zu gehören. Wird wohl eine Zeit von 1,56,0 oder sogar darunter gefordert sein. Halbfinale definitiv drin, auf jeden Fall das Ziel, und dann bleibt abzuwarten, was die Konkurrenz macht, ob einer von den 16 Startern im Halbfinale oder ob einer von den Konkurrenten um den Finalplatz, nicht nur einer von den 16 im Halbfinale, einer von den Konkurrenten um den Finalplatz vielleicht gerade einen schlechten Tag erwischt, Christian einen sehr, sehr guten Tag, und dann könnte das möglicherweise sogar für den Finalplatz reichen, aber Halbfinale können wir wohl einbuchen für Christian Diener. Die 200 Meter Brust der Damen am Mittwoch sehen keine deutsche Starterin, dafür aber die 200 Meter Lagen der Männer. Hier sehen wir den zweitältesten deutschen Starter, nämlich Philipp Heinz, Jahrgang 91, der seinen einzigen Start absolvieren wird. Und Philipp Heinz ist jetzt inzwischen die dritte Blackbox, ihr merkt schon, nach Franzi, nach Marco ist jetzt Philipp Heinz auch einer der alten Hasen, die sich für ihre Leistungen in Guangzhou 2019 qualifiziert haben für Olympia und Philipp seitdem gar nicht mehr so richtig zeigen musste, was er drauf hat. Einziger Fingerzeig, was wohl in ihm steckt, war ein Time Trial, den er im Dezember in seinem Stützpunkt Heidelberg geschwommen ist, und zwar in 1,56,42 Sekunden hat er dort im Rennen gegen die Uhr die 200 Meter Lagen bewältigt. Belegt damit aktuell in der Weltrangliste Platz 6 für diese Saison, und schwimmt aber sonst großteils so unter dem Radar. Seine Stärke liegt ganz klar auf den ersten 50 Metern, auf dem Delfin-Schwimmen. Seine Zeit aus dem Time Trial würde für das Finale reichen. Er belegte auch in Rio den 6. Platz im Finale. Wir können wohl mit Philipp ganz sicher im Halbfinale planen. Zeit, die hier benötigt wird, unter 1,58 für Platz 8, unter 1,57, also fürs Finale. Und dann kann man sich auch bei Philipp mal völlig berechtigt mit den Medaillenchancen auseinandersetzen, denn eine Zeit von unter 1,56 könnte wohl für eine Medaille reichen. Und jetzt gucken wir zurück und schauen mal in die Historie. Philipps Bestzeit liegt bei 1,55,76. Und wer im Dezember beim Rennen gegen die Uhr nur 7/10 über seiner All-Time-Bestzeit bleibt, einer Zeit, die möglicherweise für eine Medaille in Tokio reichen wird, der wird eine Medaille als Ziel haben. Das hat er auch vor einigen, das ist glaube ich schon was länger her, mal ganz klar formuliert, dass das sein großer Traum, sein großes Ziel ist. Und die 200 Meter Lagen sind relativ offen, jetzt da Ryan Lochte und Michael Phelps nicht mehr da sind. Können wir hoffen, dass wir mit Philipp einen Medaillengewinner, nicht nur Kandidaten, sondern einen Medaillengewinner aus Tokio wieder zurückempfangen können. Der zweite deutsche Starter ist Jakob Heidmann, der sich an 1,59,25 qualifiziert hat, damit in Berlin beim Quali-Event 5/10 unter seiner Bestzeit geblieben ist. Auch hier wieder die Frage, wie fit war er da, ähnlich wie schon über die 200 Meter Freistil. Vermutlich sehr fit, wenn er zwei Quali-Zeiten schwimmt, wenn ich jetzt nochmal überlege. Für ihn wird es einzig und allein darum gegangen sein, die 200 Meter Lagen Einzelnorm erreicht zu haben. Das Halbfinale wäre schon eine Überraschung, sprich unter 1,58 zu schwimmen. Das halte ich dann doch für ausgeschlossen. Es ist für ihn der letzte Einzelstart. Und wenn ich das hier richtig überblicke, tatsächlich auch der letzte Start überhaupt bei diesen Olympischen Spielen. Von daher wird es schlussendlich darum gehen, nochmal ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen die Wettkampfluft zu schnuppern. Und aus dem Laufe der Woche wissen wir mit Sicherheit mehr, was wir für die 200 Meter Lagen erwarten können, wenn nämlich die 400 Lagen, die 200 Kraul und der Staffelstart in der 4x200 Kraul Staffel vorbei sind. Das beschließt auch den Mittwoch, der einen Halbfinalkandidaten und einen Medaillenkandidaten auf dem Startblock sieht. Und am Donnerstag gehen wir weiter und reduzieren die Anzahl der Einzelstarts um einen weiteren auf 3. Über die 800 Meter Freistil dürfen sich Sarah Köhler und Isabel Gose mit der internationalen Konkurrenz messen. Und hier sehen wir wohl den Hauptstart für Sarah. Über die 800 Freistil nur Vorlauf und Finale. Das heißt, die Qualifikation fürs Finale muss das erste Ziel sein, um dann dort eine bestmögliche Platzierung zu erreichen. Sarah als Saisonbestzeit 8 Minuten 23 geschwommen, ihre Bestzeit allerdings, resultiert aus dem Jahr 2019 aus Guangzhou in 8 Minuten 16 und mit 8:21 sollte der Platz fürs Finale definitiv gebucht sein. Das Ziel für eine Medaille muss sein, klar unter 8 Minuten 15 zu schwimmen. Hier wird die Frage, wie schnell kann Sarah dort wirklich schwimmen? Und vor allen Dingen, wie schlägt sie sich gegen sehr, sehr starke internationale Konkurrenz in Guangzhou? Damals mit ihrer Bestzeit hat sie den 4. Platz belegt. Die Australier und die Amerikanerinnen haben allerdings sich schon gegen sehr, sehr starke einheimische Konkurrenz durchsetzen müssen, was ja grundsätzlich immer erstmal ein kleiner Vorteil ist, wenn man dann nach Tokio fliegt mit dem Wissen im Hinterkopf, ich habe schon richtig starke Leute geschlagen, also kann ich das hier auch. Trotzdem könnte so ein bisschen die Leichtigkeit für Sarah, weil man vielleicht auch nicht so ganz weiß, was kann sie, wie kommt sie, wie ist ihre Taktik, könnte das für sie sprechen. Die Konkurrenz, die dort mit ihr um die Medaillen schwimmt, ist auf jeden Fall namhaft. Katie Ledecky ganz vorne weg, dann die zweitplatzierte Wang Jianjiai aus China, Simona Quadarella aus Italien und Ariane Titmus aus Australien. Zwei von den vier wird sie hinter sich lassen müssen, um mindestens die Bronzemedaille zu holen. Und das ist eine sehr, sehr starke Aufgabe, aber mit Sicherheit nicht unmöglich. Isabel Gose wiederum hat sich als zweite deutsche Starterin in 8 Minuten 26 qualifiziert, belegt damit den 16. Platz in der bereinigten Weltrangliste. Von daher wird wohl keine Chance aufs Finale da sein. Es ist ihr letzter Start, den sie macht bei diesen Olympischen Spielen, hat dann keinen Druck und kann nochmal ganz in Ruhe Erfahrung sammeln und Wettkampfluft schnuppern. Auch wenn kein Publikum da sein wird, ist es trotzdem nochmal was anderes gegen die Stars, die man sonst nur, bei den Fußballern heißt es, aus dem Fernsehen kennt, dann im Callroom zu stehen, im Aufwärmraum und sich dort gemeinsam warm zu machen. Der dritte deutsche Start an diesem Donnerstag geht an Marius Kusch, der über die 100 Meter Delfin seinen einzigen Einzelstart absolviert, der aber vorher schon mal in der 4x100 Freistil-Staffel im Wasser sein wird. Marius ist auch so eine kleine Blackbox eigentlich und ich war sehr erschrocken im Zuge der Recherchen für diese Preview, für diese kleine Vorschau hier, dass Marius tatsächlich noch nicht bei Olympia war. Er ist auch Rookie, wie auch die deutlich jüngeren um Isabel Gose, um die 01er Jahrgänge. Von daher für ihn das erste Mal bei diesem großen Event dabei. Seine Meldezeit wird wohl 51,75 Sekunden sein, seine Bestzeit 51,35 Sekunden. Die resultiert aus dem März 2019 würde ihn zumindest befähigen, wohl im Halbfinale nochmal zu starten. Die Top 16, der Platz fürs Halbfinale geht wohl in unter 51,40 weg. Die Top 8 werden wohl unter 51 Sekunden weggehen. Das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen, ob er das wohl kann. Er hat sehr, sehr fleißig gearbeitet, das steht bei allen eigentlich außer Frage, aber sehr akribisch ist wohl das bessere Wort. In den USA beim Team Elite war der Erste, der dort den Schritt wirklich in dieses Profiteam gewagt hat. Ihm folgte ja dann Jakob Heidmann nochmal später und einige andere Deutsche haben dann auch nochmal Auslandsaufenthalte nachgeschoben. Aber der sich dort seit 4 Jahren oder inzwischen seit 5 Jahren auf diese Olympischen Spiele vorbereitet und mit Sicherheit mit gewetzten Messern und hochmotiviert an den Start gehen wird. Die 4x100 Freistil-Staffel ist sein erster Start am zweiten Wettkampftag. Eventuell startet er auch in der Lagen-Mix-Staffel, kann also schon zweimal Wettkampfluft schnuppern und so ein bisschen die Nervosität, die mit Sicherheit vorherrschen wird, abschütteln. Aber was letztendlich Marius wirklich zu leisten imstande sein wird, ist schwer einzuschätzen. Die 51,75, wie gesagt, aus Berlin. Ich denke mal, Halbfinale auf jeden Fall und ob es dann fürs Finale reicht, wird wieder davon abhängen, wie stark letzten Endes die Konkurrenz ist und wie die dann auch ihr Nervenkostüm im Griff haben. Nicht ausgeschlossen der Platz im Finale, aber auch auf gar keinen Fall sicher. Viel Geld, ehrlich gesagt, würde ich da nicht drauf setzen, aufs Halbfinale da schon deutlich mehr. So eine, Sportwetten macht man nicht, aber wenn mich einer fragen würde, mittlere zweistellige Summe, würde ich da schon aufs Halbfinale setzen. Damit beenden wir den Donnerstag und kommen zum letzten Tag mit Vorläufen, nämlich am Freitag, den 30.07. Hier finden die 50 Meter Kraul der Männer und Frauen statt. Beide Starts sehen keinen deutschen Aktiven auf dem Startblock. Am Donnerstag habe ich die 200 Rücken der Damen unterschlagen. Die sehen auch keinen deutsche Aktive auf dem Startblock. Aber dafür beenden wir die Woche mit einem richtigen Knaller, nämlich den 1500 Meter Freistil der Männer. Hier haben sich zwei DSV-Starter qualifiziert, nämlich Florian Wellbrock und Lukas Mertens. Und Florian Wellbrock darf völlig zu Recht hier, das sei schon mal gesagt, Trommelwirbel vorneweg, als Medaillenkandidat gesehen werden. Ganz, ganz klar, 14,36 seine Meldezeit, 14,36 seine Bestzeit, liegen nur 3/10 auseinander. Er geht im Moment als Zweitplatzierter der bereinigten Weltrangliste oder der bereinigten Quali-Liste auf den Startblock. In der aktuellen Weltrangliste diese Saison belegt er sogar den ersten Platz. Für den Deutschen Schwimmverband die ganz, ganz klar deutlichste Medaillechance, die leider erst am Ende der Woche kommt, sodass wir Das heißt, leider am Ende der Woche wäre natürlich auch schön, wenn wir das als Wocheneinstieg hätten, aber am Ende der Woche hat der DSV hier die Möglichkeit, ein Ausrufezeichen zu setzen und mit einem positiven Ergebnis nach vielleicht einigen Finalteilnahmen, Bestzeit und vorderen Platzierungen vielleicht auch, die einen oder anderen Medaillenchance haben wir ja vielleicht mal skizziert, dort nach zurückzufliegen und damit sich aus den Beckenwettbewerben zu verabschieden. Genau, zwischen dem Vorlauf und dem Finale liegt ein Tag Pause. Der Vorlauf ist am 30. Das Finale ist am 31.07. Für die Top 8 wird wohl eine Zeit von 14:46 reichen. Das sollte Florian soweit im Gefühl haben, dass er das schwimmen kann. So 14:40 oder ähnliches wird da wohl geschwommen werden. Für den Platz 3 14:37 und der Platz 4 ist dann wiederum schon mal ein ganzes Stückchen weg. Aktuell in der Weltrangliste Platz 3 14:37 und Platz 4 7 Sekunden dahinter, nämlich mit 14:44. Und damit sind auch die drei Medaillenkandidaten eigentlich schon festgelegt, nämlich Gregorio Paltrinieri aus Italien, Mikhailo Romanchuk aus der Ukraine und Florian Wellbrock aus Deutschland. Hier wird es vor allen Dingen darauf ankommen, kann Florian seine Stärke auf den letzten 100, 200 Metern ausspielen gegen Paltrinieri, der mit Sicherheit eher über den Ausdauerbereich kommen wird und als einer der Favoriten für die 10 Kilometer dann später auch im Freiwasser gilt. Also sprich, wird Paltrinieri ihm im Laufe des Wettbewerbes so weit wegschwimmen, dass Florian keine Chance mehr hat, am Ende das Tempo so weit anzuziehen, um ihn abzuhängen oder dann noch einzuholen, oder kann Florian dranbleiben und das Duell auf den letzten 100 Metern so offen gestalten, und dann würde ich auch wieder ganz viel Geld auf Florian setzen. Also hier die klarste Medaillenchance für den DSV über die 1500 Freistil der Männer. Der zweite Starter Lukas Mertens, den wir nicht vergessen wollen an dieser Stelle, hat sich mit 14 Minuten 49 qualifiziert, liegt hier auf Platz 11 der bereinigten Qualifikantenliste, hat damit durchaus eine Finalchance, das ist nicht ausgeschlossen. Allerdings hat er als Olympia-Neuling, der er ja ist, schon mindestens vermutlich 4 Starts auf dem Buckel, nämlich die 400 Kraul am Samstag, möglicherweise mit Finale, die 200 Freistil am Sonntag, möglicherweise mit Halbfinale und dann die Starts in der 4x200 Freistil Staffel der Männer, die im Vorlauf antreten wird und möglicherweise ins Finale kommt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, möglicherweise schon 6 Starts hinter sich, und dann ist die Frage vollkommen berechtigt, wie viel Körner er dann noch im Tank hat, wie viel Energie er noch generieren kann. Dienstag und Mittwoch sind die 4x200 Meter Freistil, dann hätte er am Donnerstag einen Tag Pause, bevor am Freitag die 1500 Meter Freistil kommen. Im Großen und Ganzen für ihn sehr glücklich, dass dieser Start völlig ohne Druck abläuft. Der Fokus liegt voll auf den 400 und 200 Meter Freistil und die 1500 kann man dann als freudvollen Abschluss nehmen, vielleicht nochmal mit einem Erfolgserlebnis, einer kleinen Bestzeit. Ob es dann fürs Finale reicht oder nicht, steht auf einem völlig anderen Blatt. Und damit sind die Einzelstarts auch abgeschlossen. Die Finalstarts, wie gesagt, kaspern wir in der nächsten Woche ab, zusammen mit den International Stories to Watch, also den Dingen, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Und wir kommen zurück zu den Fragen, die ich ganz am Anfang mal gestellt habe. Wie viele deutsche Athleten sind denn im Becken nun unterwegs? Das ist wohl vermutlich relativ einfach. Wir werden insgesamt ein Team von 28 Beckenschwimmern und 3 Freiwasseraktiven sehen. Damit ist das DSV-Team eins der größeren, die dort in Tokio mit unterwegs sein wird. Und zwar besteht dieses Team aus wie viel Neulingen bzw. aus wie viel Erfahrenen, die schon mindestens ihre zweiten Olympischen Spiele haben. Und das finde ich eine unfassbar erstaunliche Quote, denn im DSV-Team sind insgesamt 12 Rookies im Wasser, die das erste Mal bei Olympischen Spielen dabei sind. Das heißt, 12 von 28 Beckenschwimmern machen ihre ersten Olympischen Spiele, und davon sind ganz, ganz viele noch sehr jung und haben ihre Karriere echt noch vor sich. Das lässt auf jeden Fall Hoffnung schöpfen, dass selbst wenn es nicht wie erwünscht laufen sollte, wir in den nächsten Jahren oder wir uns mal nicht darauf versteifen, die Sportler darauf einzuprügeln und sie mit Häme zu überschütten und zu sagen, ja, das klappt ja gar nicht und der DSV ist ja alles doof und die können ja gar nichts, sondern vielleicht mehr den Prozess im Auge zu behalten bei diesen jungen Athleten, bei den Erstlingen, die das erste Mal bei Olympia sind, sie mit ein bisschen Samthandschuhen anzufassen und zu sagen, ey, okay, das war gut und jetzt im nächsten Zyklus müssen wir da und daran arbeiten, damit es das nächste Mal besser läuft. Bei eigentlich keinem laufen die ersten Olympischen Spiele oder die ersten Starts so, wie sie das später tun. Auch ein Michael Phelps war nicht bei seinen ersten Olympiaden 2004 in Athen schon direkt Medaillenkandidat. Natürlich ist er im Finale geschwommen. 200 Delfin ist dort aber auch in Anführungsstrichen nur Sechster oder Siebter geworden. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Fabian Schwingenschlögel das erste Mal im 100-Brust-Finale sehen oder zum Beispiel einen Lukas Mertens im 400-Kraul-Finale und die dort nur Siebter werden, in Anführungsstrichen nur Siebter werden, ist das sehr, sehr gut. Ist eine herausragende Leistung, mit 20 Jahren dort im Finale zu stehen. Und ja, lasst uns alle daran erinnern, dass wir das vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten und wir hier einen Höhepunkt haben, der durch die Corona-Pandemie sehr, sehr schwierig vorzubereiten war. 5 Jahre Vorbereitung stecken für alle Athleten hier drin und lasst uns das honorieren und wertschätzen. Genau, und dann war noch die letzte Frage, wer hat die meisten Starts bei den Damen, wer hat die meisten Starts bei den Herren? Und ich gebe zu, das ist jetzt sehr, sehr schwierig, das war vermutlich ziemlich verwirrend. Bei den Damen, ich stelle mal 3 Frauen zur Auswahl. Die zum einen ist das Annika Bruhn, Isabel Gose und Lisa Höping. Und bei den Herren stelle ich ebenfalls 3 zur Auswahl. Lukas Mertens, Marius Kusch und Jakob Heidmann. Wer von den 3 hat die meisten Starts? Kurze Wartemusik. Trommelwirbel, bei den Damen, die Vielstarterin ist auch die erfahrenste Starterin, nämlich Annika Bruhn hat insgesamt 5 Einzelstarts ohne Finals, nämlich die 200 Meter Freistil und kommt dann in den Staffeln 4x100 Freistil, 4x100 Lagen, 4x100 Lagen Mixed möglicherweise und die 4x200 Meter Freistil zum Einsatz. Die zweitmeisten Starts hat dann Isabel Gose tatsächlich mit 4 Starts, 200, 400, 800 Freistil, 4x200 Meter Freistil. Und Lisa Höping hat ebenso wie Laura Riedemann, die habe ich jetzt nicht vorgeschlagen, 3 Starts, 100 Meter Freistil, 4x100 Freistil, 4x100 Meter Lagen und Laura Riedemann 100 Rücken, 4x100 Lagen und möglicherweise 4x100 Meter Lagen Mixed. Also 5 Starts für Annika Bruhn sind ein volles Programm, 4 Starts für Isabel Gose nicht weniger voll, da es vor allen Dingen hier die langen Strecken betrifft. Bei den Herren hatte ich ja auch 3 zur Auswahl gestellt, Lukas Mertens, Marius Kusch und Jakob Heidmann. Und alle 3 haben jeweils 4 Starts vor sich, mindestens 4, Lukas Mertens 200, 400, 1500 Kraul und die 4x200 Freistil Staffel. Hier können ja sogar noch in allen 4 Strecken 4 Finalstarts mit dazukommen. Marius Kusch wiederum 100 Meter Schmetterling als Einzelstart und dann 4x100 Lagen, 4x100 Freistil auf jeden Fall und möglicherweise eine 4x100 Lagen Mixed Staffel. Und Jakob Heidmann seinerseits hat 3 Einzelstarts, 200, 400 Lagen, 200 Freistil und die 200 Meter 4x200 Freistil Staffel und auch bei ihm können ja über die 400 Lagen und 4x200 Freistil noch jeweils Finalstarts mit dazukommen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was bleibt nach dieser Stunde Olympia-Vorschau eigentlich hängen, dann nehme ich euch nochmal kurz mit in die Statistiken. Und zwar hat der DSV insgesamt 38 Vorlaufstarts, davon sind 7 Staffelstarts und 31 Einzelstarts. Und von diesen 31 Einzelstarts sehe ich insgesamt 10 Sportler im Halbfinale. Die nochmal kurz genannt, das sind Lukas Mazerat, Fabi Schwingenschlögel über die 100 Meter Brust, Anna Elend über die 100 Meter Brust, Isabel Gose, Annika Bruhn über die 200 Freistil, David Thomasberger über die 200 Meter Delfin, Marco Koch über die 200 Meter Brust, Christian Diener über die 200 Meter Rücken, Philipp Heinz über die 200 Meter Lagen, Marius Kusch über die 100 Meter Delfin. Und von allen Starts, die wir machen, von allen 31 Einzelstarts, sehe ich insgesamt 9 Starts im Finale. Von allen Halbfinalstarts, die ich gerade aufgezählt habe, sehe ich tatsächlich dann nur 2 Starts, auch die ins Finale vorrücken. Das heißt, von den 9 Einzelstarts rücken 7 direkt aus dem Vorlauf ins Finale, weil es so lange Strecken sind. Das sei nur einfach hier genannt, da für das Wettkampfformat kann der DSV ja nichts. Aber wen sehen wir denn alles im Finale, wenn wir meiner Vorausschau glauben dürfen? Dann sehen wir am 24.07. Jakob Heidmann über die 400 Lagen, Lukas Mertens über die 400 Freistil. Wir sehen am 25.07. Isabel Gose über die 400 Meter Freistil im Finale. Wir sehen am 26.07. Sarah Köhler über die 1500 Meter Freistil im Finale. Einen Tag später, weil er sich im Halbfinale fürs Finale qualifiziert hat, David Thomasberger über die 200 Meter Delfin. Am 27.07. ebenso wie Florian Wellbrock über die 800 Meter Kraul. Dann sehen wir ebenfalls im Finale am 29.07., am 28.07., also gar kein Einzelfinale, aber am 29.07. qualifiziert sich Philipp Heinz über das Halbfinale, am 28. über die 200 Meter Lagen für das Finale am 29.07. und darf dort Sarah Köhler über die 800 Freistil die Hand schütteln. Und dann sehen wir am 31.07. über die 1500 Meter Freistil Florian Wellbrock im Finale. Am 30.07. bleiben wir soweit final frei. Gute Nachrichten also für den Deutschen Schwimmverband. Es darf an jedem Tag eigentlich im Finalabschnitt mitgezittert, mitgefiebert werden. Wenn keine Einzelstarts da sind, dann sind dort Staffelstarts zu erwarten. Und das wäre ein ganz, ganz klarer Fortschritt im Vergleich zu 2016, wo es nur zwei Einzelfinals gab, sind wir hier auf einem deutlich besseren Weg. Ganz in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch die Vorfreude wecken auf die Olympischen Beckenwettbewerbe, weil der DSV wesentlich besser abschneiden wird, als das noch vor 5 Jahren der Fall war, weil wir wesentlich mehr in der Weltspitze mitmischen und vor allen Dingen, weil wir starken Nachwuchs, 20-19-jährigen Nachwuchs haben, der in Tokio seine ersten Olympia-Erfahrungen sammelt und dann in Paris 2024 aus den Erfahrungen lernen wird. Ich jedenfalls bin schon, ja, seitdem jetzt spätestens ganz schön gehypt auf die Olympischen Spiele und freue mich dort, mir die Nächte um die Ohren zu schlagen und auch den Mittag um die Ohren zu schlagen, quasi gar nicht mehr zu schlafen für 7 Tage. Aber das muss dann auch mal sein. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert mit dabei und ich konnte die Vorfreude wecken. Ja, nächste Woche dann der Ausblick auf die Staffelwettbewerbe und die internationalen Geschichten. Welche Wettbewerbe lohnen sich auch aus nicht deutscher Brille anzugucken? Das war's jetzt erstmal für diese Woche. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Das war's für heute. Ciao!